Ja, herzlich willkommen zur Klangküche Schrägstrich zum Vier-Gänge-Menü. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Ich bin noch ein bisschen aufgepeitscht. Ich muss erstmal in den Podcast.
Rosina, was hast du denn gerade gemacht?
Gestresst einfach nur gestresst. Ich habe gearbeitet.
Dachte, du kommst gerade wieder aus deiner allwöchentlichen Bondage-Session.
Dann wäre ich total entspannt.
Ach, dann wärst du auch ausgepeitscht und nicht aufgepeitscht.
Ja, aber ich bin total ausgepeitscht. Nee, dann wäre ich ja total entspannt. Dann wären zwar wieder die Striemen an der Arschbacke da, aber mental wäre ich quasi richtig runter. Aber jetzt ist es eher so, ich bin tatsächlich um 7 Uhr aufgestanden, habe mich direkt ans Rechner gesetzt, habe bis gerade eben noch gearbeitet, dann habe ich jetzt schnell gefrühstückt.
Und bei dir muss ich fragen, um 7 Uhr morgens oder bist du gestern Abend um 7 Uhr aufgestanden und hast dann die ganze Nacht durchgearbeitet?
Nee, mittlerweile habe ich so voll den krassen so Arbeitnehmer-Style. Ich fahre gerade voll Arbeitnehmer.
Sina, kommst du langsam aus deinem Studentenleben raus?
Ja.
So mit Mitte 30.
Aber weißt du, was krass ist? Ich bin immer dann um 7.30 Uhr an der neuen Website, der neuen Futorial-Website, arbeite ich dann.
Ja.
Und bespreche mich mit meinem Programmierer im Teamspeak. Und jetzt kommt der Gag. Er ist noch wach und ich bin dann aufgestanden. Also er geht so gegen 10 Uhr, 11 Uhr geht er ins Bett.
Ja, also, Programmierer halt.
Aber ich meine, das Wichtige ist ja nur, dass man so ein paar Stunden Überschneidung hat.
Ja.
Damit man mal kurz so die neuesten Punkte, also dass man sich so synken kann, was man noch gemacht werden muss und so weiter und so fort, ja.
Ich bin gespannt, wenn dein neues Futorial am Start ist. Dann
ich auch.
Vielleicht tippe ich dann mal die URL in meinem Browser. In meinen Netscape Navigator.
Im Netscape Navigator. Und dann guckst du mal und dann sagst du mir, hey, auf meinem Netscape Navigator, da ist die Anzeige ganz falsch. Weil jeder Browser da ja sagt, du kennst das Spiel.
Ja.
Ja. Ja. Vier-Gänge-Menü. Ich glaube, wir ballern mal Intro los und dann quatschen wir mal ein bisschen.
Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan. Alright. Wer möchte denn anfangen?
Ja, ich würde gerne ein hochaktuelles Thema mit dir mal kurz besprechen.
Sehr gerne.
Gestern Abend war ja Night of the Light, hieß das, glaube ich. Diese große Aktion der Veranstaltung und Gastrobranche.
Mhm.
Und es wurde sich zusammengetan und man hat alle Gebäude rot angestrahlt, um ein Zeichen zu setzen.
Okay, mit den ganzen Light-Equipment, was sowieso gerade unbenutzt überall rumliegt quasi.
Ja, genau.
Es gibt also ja ganz viele Veranstaltungsfirmen, also Technikfirmen, die jetzt natürlich die ganzen Spots und Move-Heads und wie heißen die Dinger alle?
Moving-Heads.
Genau, die haben die ja alle, ne?
Genau. Genau, also die ganzen Diskotheken konnten ohne Probleme sich mal eben von außen rot anstrahlen. Mhm. Mussten einmal nur in den Laden gehen, eine Kanne von der Decke holen und da eben draußen hinstellen, mehr oder weniger.
Ja.
Nee, aber die Aktion war ja einige Tage lang vorher angekündigt.
Mhm.
Und ich dachte, boah, ob das was wird, aber tatsächlich waren gestern Abend meine Timeline komplett rot. Also das war schon sehr beeindruckend und das hat auch mich beeindruckt, dass da so viele daran teilgenommen haben. Fand ich eine sehr gute Sache.
Also es war einfach ein solidarisches Zeichen setzen.
Ja,
ja,
genau,
okay.
Ein Zeichen setzen. Also wirklich nur Aufmerksamkeit machen. Mhm. Hallo, wir haben hier ein großes Problem. Schaut mal bitte her.
Ja.
Und darüber wollte ich auch mit dir sprechen. Also ich wollte nicht mit dir über rote Gebäude sprechen, sondern eben kurz mal auf die Eventszene schauen und gucken, was da los ist.
Ja, dann.
Genau.
Ja, es ist schlecht.
Ja, ist schlecht, ja. Also wir befinden uns jetzt, ich weiß nicht, über 3 Monate jetzt schon in der Corona-Krise, also in der ernsthaften Krise,
ja,
wo die Event- und Gastrobranche geschlossen ist. Und ganz am Anfang wurden ja Hilfen gezahlt seitens der Bundesregierung. So Soforthilfen waren das. Ne? So ein kleiner, also so gerade für Solo-Selbstständige, so ein kleiner Betrag. Und ich habe das Gefühl, dass das Geld jetzt langsam zu Neige geht.
Ja.
Und jetzt geht gerade wieder so eine Besorgnis umher. Also teilweise schlägt das auch in Wut und Hass auf unsere Regierung um, wenn ich so meine Timelines anschaue.
Ja, das ist halt immer dieses Phänomen, irgendwer muss halt jetzt schuld sein. Ne? Also Frust, ich kann das ja auch nachvollziehen. Also das sind jetzt Existenzängste, sind sehr, sehr üble Ängste.
Ja.
Und der Mensch kennt halt auf Angst nur zwei Reaktionen. Das ist Angriff oder Flucht. Und
ja. Genau. Und also ich glaube, jetzt ist es wirklich der Punkt so, dass es für viele, also gerade so Berufs-DJs und so, also gibt es ja sowohl in Clubs als auch so Hochzeits-DJs und so weiter, dass da jetzt richtig die Panik am Laufen ist.
Ja.
Ne? Also so richtig. Und ja, da stehen wir jetzt und es ist auch kein Ende in Sicht. Also wir haben weder irgendwie einen Impfstoff parat oder fertig entwickelt oder so. Ne? Es gibt zwar so kleine Hoffnungsschimmer, also so in manchen Bundesländern sind jetzt so Hochzeiten ab 50 Gästen und so erlaubt. Aber wenn man mal einen Strich drunter zieht, ist trotzdem der ganze Markt eigentlich tot. Ne? Also okay, lass da mal hier und da mal Hochzeiten irgendwie so stattfinden, aber im Großen und Ganzen ist die Eventbranche immer noch am Boden, ne? Und komplett tot.
Ja. Was mich mal interessieren würde, ist, es ist nur jetzt eine Einschätzung, ist keine, also ne, ich frage einfach nur so nach deinem Gefühl. Denkst du, der Markt an sich kann sich langfristig tatsächlich auch komplett geändert haben? Also dass selbst wenn man jetzt sagt, so Corona haben wir jetzt weitestgehend im Griff, sei es mit einem Impfstoff oder sei es mit der Warn-App, sei es mit, weiß ich nicht, wir sind nur noch so wenig Fälle, dass es egal ist. Selbst dann hat sich vielleicht auch was in den Köpfen der Menschen geändert? Also das sind vielleicht auch Großveranstaltungen unattraktiver geworden?
Das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Also die Menschen haben trotzdem Lust auf Großveranstaltungen. Man muss damit ganz bisschen differenzieren auch. Ich glaube, so Festival, ich habe das glaube ich in der letzten Woche auch schon gesagt, also Outdoor-Events, da bin ich persönlich ein bisschen entspannter. Einfach weil das Infektionsrisiko größer ist. Also wir haben so viele Demonstrationen gesehen und so. Und
ja.
Also trotzdem gab es nicht diese Ausbrüche, wie es jetzt in der Fleischerei in NRW gab. Und da ist nämlich ganz konkret der Unterschied. Das eine ist, also viele Menschen Indoor und viele Menschen Outdoor scheinen ein Riesenunterschied zu sein. Und ey, so eine Fleischerei, ne, wo Leute 8 Stunden zusammenarbeiten, Indoor, ist gar nicht so weit entfernt von einem Club, ja, wo 800 Menschen ganz dicht gedrängt, also wirklich dicht gedrängt,
feiern. Dann wäre doch meine Frage nach wie vor, glaubst du nicht, dass das auch so irgendwie zu einer grundsätzlichen Marktveränderung, also selbst wenn, sind das dieselben Zahlen wie früher? Ich war, also ist jetzt reine Spekulation.
Also wenn jetzt alle Clubs öffnen dürften, die wären leer. Also da würden die meisten Menschen würden ja gar nicht hingehen. Also die ganzen, das sind ja auch, also so Zielgruppe ist ja meistens 16 bis vielleicht 23, 24 oder so.
Mhm.
Das heißt, du hast schon mal super viele Teenies, wo die Eltern einfach sagen, nee, also da gehst du auf gar keinen Fall hin. Dann hast du noch einen gewissen Prozentsatz, die sind einfach vernünftig und sagen, das Risiko gehe ich nicht ein. Und dann bleibt noch eine ganz kleine Gruppe übrig.
Ja, dann ist das ja das, was ich sage. Also selbst wenn, aber also ich glaube, der Markt hat sich auch krass
Also das sieht geändert. Richtig düster aus. Also das ist Endzeitstimmung ist das eigentlich. Also so gerade so für Clubs und Diskotheken. Und ich weiß auch nicht, das wird so hammerhart. Also wir werden, glaube ich, demnächst eine richtige Welle von Insolvenzen erleben.
Ja.
Also wo Clubs wirklich sagen, so jetzt haben wir das 3-4 Monate, konnten wir uns noch über Wasser halten, aus Reserven, die wir hatten.
Ja.
Aber das ist ja, wir können das nicht ein ganzes Jahr noch weiter durchhalten oder 1,5 Jahre oder so.
Ja, und ich gehe, wie gesagt, ich gehe jetzt, also das ist jetzt so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, es bringt auch gar nichts, noch irgendwie weiter durchzuhalten, häufig, in manchen Fällen, weil da keine Aussicht ist. Also ich möchte jetzt auch nochmal ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel diese ganzen Messen. Also alle möglichen Messen sind jetzt ausgefallen, ne? Davon sind jetzt betroffen die ganzen Messebauer, die haben weniger Jobs, das ganze Catering und so weiter für die Messen, alles weggefallen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächstes oder in 2 Jahren oder auch, sagen wir mal, selbst in 5 Jahren, ich glaube, wir werden insgesamt weniger Messen haben, weil die Leute auch, also ja, man wird sich jetzt so daran gewöhnt haben, dann gab es diese Messen halt nicht, aber so ganz, also man muss auch sagen, Messen waren häufig auch Quatsch, ne? Also das sind, das sind riesige Veranstaltungen, riesiger Aufwand. Ganz häufig ist das auch so ein, da treffen sich die Firmen halt so, es ist so ein bisschen Schaulaufen und Prestige und man merkt irgendwie, okay, das ist zwar ganz nett, aber so hundertprozentig notwendig war es auch gar nicht.
Ja, ist halt nicht systemrelevant. Ja. Und um den Bogen jetzt wieder zu unserer Branche zurückzuschlagen, Clubs sind ja nach wie vor auch nicht systemrelevant. Ne? Ja. Das sind ja, ist einfach so, so purer Luxus, das ist Entertainment.
Das ist Entertainment, ne? Und das kann im Endeffekt kann auch der Clubgänger, ja, der kann auch sagen, ey, weißt du was, ich war jetzt mal irgendwie ein halbes Jahr gar nicht mehr im Club, aber ich habe gemerkt, ich mache Samstagabend was anderes, das macht mir eigentlich auch voll viel Bock. Selbst wenn der wieder in den Club geht, geht der vielleicht gar nicht mehr so exzessiv. Also das hat sich für ihn geändert. Der macht jetzt auch was anderes.
Das kann sein, ja, das ist ein Aspekt. Aber ich will auch davon reden, die Branche erwartet ja Hilfen. Ja? Also deswegen wurde ja dieses Zeichen gesetzt. Alles rot angestrahlt. Und die Clubbetreiber sagen, wir brauchen jetzt hier Hilfe, sonst gehen wir pleite. Und ich befürchte, dass der Regierung das tatsächlich so egal ist. Also die nehmen einfach dann in Kauf, okay, ja, da sind halt ein paar Clubbesitzer, die haben jahrelang viel Geld verdient, allen voran so in den 90ern und so, haben sie Millionen verdient. Und also wir werden denen jetzt nicht großartig helfen, weil... Also Clubs, dann verschwinden die halt.
Genau.
Dann haben wir ein paar Insolvenzen. Nach Corona machen aber viele wieder auf, weil es gibt ja eine Nachfrage nach Clubs.
Ja.
Das heißt, der Markt bereinigt sich eigentlich selber.
Ja.
Da müssen wir gar nicht unter die Arme greifen. Und ich befürchte, dass das die Situation ist, die gerade eintreten wird.
Ja, man muss, ich kann es ja auch sogar nachvollziehen. Also warum jetzt was retten, was überhaupt nicht systemrelevant ist, was sich durch nach der Krise dann durch den Markt selber bereinigt. Dann entstehen nämlich genauso viele Clubs auch, wie dann auch die Nachfrage hergibt. Weil es bringt ja auch nichts, jetzt etwas zu retten, was nachher vielleicht aufgrund einer geringeren Marktnachfrage auch einfach gar nicht mehr überlebensfähig ist. Dann hast du nämlich dann kommst du so in dieses Phänomen der Dauersubventionierung. Also irgendwann.
Genau. Ja, bist du genau. Das ist so wie die Braunkohle oder so in Deutschland.
Genau, dann hältst du irgendwas am Leben, was eigentlich keiner mehr braucht oder will.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also da wurde ja eine Branche im Leben erhalten, Arbeitsplätze noch gesichert, einfach finanziell unterstützen. Das ganze Ding hat Minus gemacht eigentlich und auch noch eine schlechte Umweltbilanz und so weiter. Ja. Und es wurde nur wegen den Arbeitsplätzen am Leben erhalten. Aber auch das ist jetzt vorbei, ne?
Ja.
Und so Clubs und so, Braunkohle ist ja vielleicht noch ein bisschen sinnvoller, weil das kannst du ja tatsächlich noch irgendwo dann ins Stromkraftwerk kippen und dann kommt der Strom raus am Ende. So Clubs oder so, da kommt so minimal Gewerbesteuer am Ende raus.
Ja.
Das Rechte hätte ich dabei überhaupt nicht, da irgendwie was am Leben zu halten. Wir können das mal durchspielen. Also stell dir vor, wir haben in Deutschland, ich mache jetzt einfach nur mal, damit es besser zu rechnen ist, wir haben in Deutschland 1000 Clubs und die gehen jetzt alle pleite. Also das heißt, wir haben einen kompletten Reset auf null und dann ist Corona irgendwann vorbei, hoffentlich. Und dann hast du ja irgendwie, 20 Millionen Jugendliche in Deutschland, die feiern wollen. Ne? Und dann macht der erste Club auf, der hat dann potenziell 20 Millionen Kunden. Ne? Und dann macht der zweite auf und dann teilt sich das auf. Und so wird der Markt sich ja wieder dann einpegeln. Das heißt, die ersten Clubs, die dann wieder aufmachen, ja, die werden richtig viel Geld verdienen, weil die permanent voll sind.
Ja, ja.
Also wenn Corona, vorausgesetzt, Corona ist komplett vorbei. Ne? Also dieses Szenario musst du haben. Das heißt, du hast eine riesengroße Nachfrage und ein minimales Angebot und dann es gibt immer Leute, die wollen einfach feiern. Die wollen jetzt endlich dann Party machen nach so langer Zeit. Ne? Und das kann auch für die Zeit nach Corona natürlich eine Chance sein. Aber jetzt ist erstmal das Szenario richtig übel so.
Ja.
Und wir hatten das auch schon gesprochen. Also der Staat hilft ja zumindest so mit Krediten, ja, über Wasser.
Ja.
Aber das ist auch ein schwieriges Thema, weil das Geld holst du ja hinten raus nicht unbedingt wieder rein. Ne?
Nee, das
also wenn jetzt alle mit Krediten am Leben erhalten werden, dann hat der Markt sich ja nicht bereinigt. Und dann hast du diesen Effekt nicht, den ich gerade angesprochen habe, dass auf einmal eine riesengroße Nachfrage da ist und wenig Angebot.
Ja.
Ja, also das zu den Clubs, aber auch zu den DJs. Genau das gleiche Phänomen, ne? Also für die DJs, und es sind auch viele Kollegen und Bekannte und so, da tut es mir echt richtig leid, weil das noch ein anderer Schnack ist, als wenn du ein Clubbetreiber bist oder so, ne?
Ja, also da hast du vielleicht die Hoffnung, dass es da noch ein bisschen Rücklagen gab, von denen man jetzt halt was leben kann.
Ja.
Nicht um den Club am Leben zu erhalten, sondern ne, du kannst ihn ja schließen sozusagen und hast vielleicht aber trotzdem über die Jahre dir natürlich ein Polster angeschafft, im besten Fall. Aber ein DJ ist halt häufig, muss man sagen, dann doch noch irgendwie von der Hand in den Mund, ne? Also das.
Ja, das war immer. Also ich schätze mal so 95% aller DJs, das ist hart auf Kante genäht gewesen. Ne? Mhm. Also wirklich, du musstest im Monat 4 Gigs haben oder 6 oder so, damit du am Ende deine Miete bezahlen konntest. Für die allermeisten ist das so der Fall gewesen. Einfach weil die Gagen oder die Gemargen da auch zu gering sind. Ja. Ne? Ziehst du alles ab von Steuerberater über Versicherung, Krankenversicherung, alles bleibt am Ende echt nicht viel übrig. Dass du noch auf die hohe Kante legen kannst. Und auch da, also das ist ja jetzt gerade dieser Zeitpunkt, jetzt nach 3 Monaten, ne, da geht es jetzt bei vielen los.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht genau, also wir hatten am Anfang der Krise, ich glaube echt einer der ersten Podcast-Folgen, wo wir hier über Corona gesprochen haben, haben wir gesagt, ich würde am Montag hingehen und mir einen neuen Job suchen.
Ja.
Und ich glaube, ich kann diese... auch wenn es echt hart und bitter ist, ne, und eine massive Veränderung in einem Leben darstellt, eigentlich nur wiederholen. Also DJ, das ist gerade so ein Beruf ohne Perspektive leider.
Ja, wenn du das...
Also das ist ein Hobby jetzt geworden.
Ja, ja,
ne?
Es war ja schon vorher teilweise die absolute Grenzübergang von ich mache das hobbymäßig und krieg ein bisschen Kohle dafür und jetzt kann ich endlich gerade so davon leben. Das waren ja ganz viele.
Ja.
Ne, und das ist ja klar, das ist jetzt eher noch weiter in die Hobbyrichtung gerutscht.
Ja. Genau. Also es gibt ein paar Ausnahmen. ich habe mich mit einer DJ unterhalten vor ein paar Tagen. Die hatte auch die Gunst der Stunde genutzt und ist dann auf Twitch aktiv geworden und ist da sehr erfolgreich. Also die verdient da auch Geld. Du kennst dieses Twitch-Prinzip, ne? Spenden.
Ja, genau.
Wenn du eine große Fanbase, du brauchst nur eine große Fanbase und dann kannst du da auch ein paar Euro mit Spenden und so verdienen. Und das hat natürlich auch den Vorteil, wenn du dann viele Fans hast nachher.
Bist du wieder attraktiv für
Bookings. Bist du nach Corona voll attraktiv? Also hier, guck mal, ich bin die DJ hier auf Twitch und habe jede Woche 50.000 Zuschauer. Da kriegst du Bookings hinterher. Ne?
Ja.
Aber muss man auch fairerweise sagen, das ist nicht ganz trivial. Weil das Angebot riesengroß auf Twitch. Und alleine schon, wenn du eine DJ bist, hast du einen massiven Vorteil. Als wenn du einfach DJ Holger bist, der Hochzeits-DJ ist, der kann halt nicht so viel machen auf Twitch. Nee. Ne?
Nee, das ist natürlich, das muss man jetzt auch gucken. Also Twitch-DJ sein ist dann natürlich auch eher wieder für den Künstler-DJ attraktiver als für den Dienstleister-DJ, ne? Der Dienstleister-DJ hat eigentlich auf Twitch, ist es schwierig.
Nicht zu suchen.
Der hat da nichts
zu suchen.
Das bringt da nichts.
Also selbst der Künstler muss schon echt ein super Interesse, also du musst schon irgendwie im Handstand auflegen können und mit der Nase scratchen können, damit dir da noch irgendwie Leute zugucken. So, Twitch sind halt, ich weiß nicht, 98% Jungs, die da zugucken.
Ja.
So, und wenn du dann 2 Hupen an der Brust hast, ne, dann bist du schon mal, hast du schon mal einen Vorteil.
Ja, so bescheuert das klingt, aber
ja, ist so.
Ist leider so, ja.
Ja,
ja. Ja. Ich habe auch noch zwei interessante Erfahrungen bezüglich Corona diese Woche gemacht. Geht so in diese Wirtschaftsrichtung. Wenn du willst, kann ich dir auch mal kurz erzählen. Ich muss mal gucken, ich darf nicht zu sehr ins Detail gehen und Namen nennen und so weiter, aber ich hatte am Donnerstag einen Videofilmauftrag, egal wo, egal wie die heißen, eine Druckerei. Also die drucken Verpackungen, die drucken Broschüren und so weiter. Ne? Also so richtig große Druckmaschinen sind das, ne? Sind so 15 Meter lang, also jetzt nicht, dass ihr denkt, hier so der kleine Home-Drucker, ne? Eine richtige Druckerei. So, und die Druckerei schließt zum Ende des Jahres. Die hören auf. Und wir haben dann ein längeres Gespräch gehabt. Also ich musste dort so die Maschinen filmen und so, weil die Maschinen jetzt veräußern. Also die machen jetzt kompletten Ausverkauf, ne? Firma hört auf. Und ja, dann haben die halt gesagt, ja, also das war jetzt, also vor Corona haben wir, ging's, sind wir klargekommen, ne? Aber Corona hat jetzt quasi den Todesstoß gebracht. Die sind jetzt noch nicht insolvent, sondern die sagen sich, wir sehen gar keine Perspektive. Also um das kurz zu erklären, was haben die hauptsächlich, oder was hat ein Großteil ihrer Aufträge waren zum Beispiel Restaurantkarten, ja, Flyer für Bestelldienst und so, also für Restaurants und so weiter. Da sind die Nachfragen komplett runtergegangen. Dann haben die Kinobroschüren gedruckt. Ist alles runtergegangen. Ja. Das heißt, manchmal hat man das gar nicht auf dem Schirm, aber die selbst, also ihre Auftraggeber, sind jetzt durch Corona gezwungen gewesen, die Aufträge einzustellen, und zack, ist natürlich auch der nächste in der Kette auch betroffen. Und das Spannende ist, dass die selber dann, die haben dann alles durchgerechnet, haben gesagt, ja, wir haben zwar Rücklagen, wir könnten 2-3 Jahre sozusagen auf niedriger Produktion weiterfahren, aber die sehen gar keine Hoffnung am Ende des Tunnels, ja, weil sie denken, Corona wird dafür gesorgt haben, dass sich der Markt geändert haben. Viele werden jetzt die Druckaufträge nicht mehr machen, werden jetzt mehr auf, weiß ich nicht, in irgendwie Bestellungen online irgendwie, ne, gehen so jetzt mehr in das Online-Ding und printen gar nicht mehr so viel. Viele haben jetzt auch gesagt, wir machen unseren Jahreskatalog einfach nicht. Und man geht davon aus, dass die aber in 2 Jahren nicht einfach sagen werden, ach, lass doch mal wieder dieses Druckding anschmeißen, sondern man lässt das dann einfach. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass die sagen, also Corona hat den Markt verändert und nicht nur phasenweise, sondern dauerhaft.
Ja, wird's auch. Also Corona wird den Markt auch in manchen Branchen stärker als in anderen verändern. Mhm. In manchen wird es positiv sich entwickeln.
Das wollte ich als nächstes Beispiel bringen, ja.
Ja, ja, dann hau raus.
Ja, pass auf. Ein Kumpel von mir, der arbeitet bei einer Firma, die bauen Lenkräder für Computersimulation. Also Sim-Racing heißt das, ne? Also das ist so jetzt, kennst du ja, ne? So Computerspielzeug-Lenkrad, aber halt die guten Sachen davon, ne? Also schon noch Consumer, also für den normalen Endverbraucher, aber High-End. Geht so los bei ein paar tausend Euro und keine Ahnung, kannst du dir bis 10.000 Euro kannst du dir was da zusammenstellen. Und die haben mega den Boost. Die haben, ich glaube, was hat er irgendwie gesagt? 200% mehr Umsatz. Weil jetzt alle Leute zu Hause hängen und dieses E-Racing, oder fährt gerade irgendwas draußen rum, ein bisschen laut, dieses E-Racing ist einfach gerade so exponentiell angestiegen mit Corona, die kommen nicht mehr hinterher, ne? Die stellen gerade immer weiter Leute ein, die Produktion ist am Kochen, das ist so krass, also das ist so. Und in beiden Fällen, die Druckerei, die jetzt zumacht, und die andere Firma, die so Lenkräder herstellt, die einen sind Verlierer der Corona-Krise, die anderen die Gewinner. Und in beiden Fällen hat sich der Markt so schnell geändert.
Ja, Wahnsinn, ja.
Das ist gar nicht, also das gibt fast nichts, also selten Fälle, dass etwas so krass den Markt so schnell beeinflusst.
Ja.
Ja. Aber das ist halt leider so, ne?
Das ganze System hat sich verändert, ne? Ja. Also dieses, du kannst nicht mehr, oder du gehst ungern in die Fußgängerzone, um dir Schuhe zu kaufen. Nee, stellst jetzt online.
Ja.
Viel sicherer, und dann stellst du fest, oh, warte mal, ist sogar noch 10% günstiger. Ja. Bei dem Geschäft, da wird aufgeschlagen auf den Preis Ladenmiete, Mitarbeiter und so.
Ja.
Und das gibt's alles gar nicht im Online bei Zalando.
Ja, das ist ja auch mal krass, ne? Weil du weißt ja, was in so Innenstädten, was diese Ladenmieten und so kosten, ne? Und wenn du so einen Online-Laden hast. Das ist
mit Preis mit drin.
Ja, das ist mit dem Preis mit drin. Und so einen Online-Laden hast du so ein Versandlager irgendwo in irgendeinem Dorf, wo die Gewerbesteuer sau niedrig ist, ne?
Das oder zahlen gar keine Gewerbesteuer in den ersten 10 Jahre und so.
Ja, ja. Da kannst du natürlich als Laden so nicht konkurrieren dann.
Ja. Ja. Ja, Amazon geht gerade voll durch die Decke, ne?
Also, ja. Ja, gut, die waren halt vorher auch schon Gewinner. Jetzt, das ist ein bisschen problematisch, ne? Wenn die dann immer, also wenn es dann Richtung Monopol geht.
Ja.
Ich finde es halt immer spannend, wenn jetzt, also es gibt halt auch Firmen, wie ich jetzt gesagt habe, diese eine Firma, die jetzt nicht, also die waren okay, ne? Und jetzt gehen die gerade richtig durch die Decke. Also, das ist halt, ja, Corona ist schon krass. Also, es verändert einfach so hart den Markt.
Ja,
und in einem Tempo, das kennt man normalerweise nicht. Ja.
Also um jetzt wieder noch einmal zurückzukommen, Vielleicht muss man das einfach mal so hart aussprechen und sagen. Also einfach, weil es nicht anders geht. Aber lieber DJ da draußen, es macht keinen Sinn, dass du dreimal am Tag deinen Hass auf unsere Regierung postest. Und wie bekloppt alles ist und wir werden im Stich gelassen und die Clubs sollten wieder aufmachen, sofort. Es ist einfach viel smarter, wenn du jetzt losgehst und dir einen anderen Job suchst.
Ja.
Also ganz ehrlich, das ist bittere Wahrheit und ich weiß, das ist auch echt schwer zu ertragen, wenn du hast ja, die DJs machen den Job ja auch in der Regel, weil sie ihn lieben. Ne?
Ja, ja,
also das ist
ja
auch ein Beruf, der Spaß macht. Das ist jetzt nicht so.
Ja, viele kommen aus der Leidenschaft und machen
aus das. Aus der Leidenschaft das wird das ein Beruf.
Zu, ja, genau.
Das ist gerade beim DJing ganz besonders häufig. Aber, also du musst ja auf jeden Fall jetzt irgendwie dir zumindest zwischenzeitlich ein anderes einen anderen Job suchen, wie du dein Brot auf den Teller kriegst. Ne?
Ja.
Du kannst ja hinterher wieder zurückkehren, aber verschwende die Zeit nicht jetzt irgendwie dich aufzuregen und zu Hause Däumchen zu drehen oder vor deiner Raufasertapete da irgendwie so ein Set zu spielen vor fünf Leuten. Ja, alles perspektivlos. Ey, mach, such den anderen Job.
Ja, es klingt
dann wird auch alles
bitter.
Gut.
Ja, es klingt bitter, ne? Aber also jetzt ist echt so der Zeitpunkt, so zu überlegen, okay, was könnte jetzt attraktiv sein? Was könnte boomen? Ne? Das war echt, ich habe dann auch noch bei der Druckerei, als ich da war, und dann haben wir mit denen gesprochen und man hat so ein bisschen gemerkt, die Geschäftsführerin, die war schon echt geknickt, ne? Also und dann kam irgendwann auch noch so ein Satz, dann sind wir so durch die Hallen gelaufen und haben dann die, die verbleibenden Maschinen halt fotografiert und gefilmt, damit man die jetzt anbieten kann auf dem Markt. Und dann sagte sie immer so, hast du irgendeine Idee, was man in so einer großen Halle jetzt machen kann? Und ich saß da, stand da nur so, keine Partys. So. So, das ist echt so krass, ne? Das ist so eine Riesenhalle, die haben, weiß nicht, und die überlegen jetzt auch, was soll man denn jetzt machen, ne?
Ja.
Ja, ist schon bitter.
Tja. Aber man muss ja auch kreativ werden.
Ja, ja.
Jetzt. Es gibt ja jetzt auch so ein paar Beispiele. Also die Eventbranche ist ja auch teilweise kreativ geworden. Erst gab es diese Autodiskos. Mhm. Hat ein paar Wochen gedauert. Dann kam der erste an, so nach 4 Wochen. Hat das gemacht. Und jetzt geht das los so mit diesen, in großen Hallen, ja, also Lanxess Arena und so, ist glaube ich am Samstag.
Genau, war jetzt schon. Vincent Weiss hatte ein Konzert mit so Plexiglas-Abtrennungen.
Genau. Ja. Und am Samstag ist Don Diablo da, der legt dann auf. Die, da sitzen so 900 Leute in so Kabinen sozusagen und verbrauchen den Platz, den eigentlich 20.000 Menschen verbrauchen.
Ja, wie funktioniert das dann? Sind die Tickets teurer oder
ist
das
die Tickets
also
sind teurer.
Also ist das quasi jetzt den Reichen vorbehalten?
Ja, der Markt regelt, ne? Mhm. Ich glaube, was war bei Don Diablo? 52 Euro Ticket?
Ah, okay.
Oder so?
Ja, ich weiß,
Aber das zahlen die Leute, ne? Ist, glaube ich, sofort ausverkauft. Mhm. Einfach, weil du hast ja jetzt auch echt monatelang nicht gefeiert.
Mhm.
Und wie gesagt, der Drang ist stark, ja, bei einigen, die wollen unbedingt mal wieder was erleben und raus. Und die haben jetzt auch viel Geld gespart, ja, das wird ja nicht gefeiert.
Ja, klar.
Ey, komm, hier, holen wir uns mal Tickets jetzt.
Das habe ich schon ganz am Anfang gesagt. Ich meinte so, also das muss man sowieso mal ganz kurz überlegen, ne? Das ist ja das Verrückte an unserem Markt. Es war ja zu keinem einzigen Zeitpunkt, war ja weniger Geld im Umlauf. Es ist halt einfach nur weniger transferiert worden, aber also
Geld ist aber gleich im Umlauf.
Geld war ja genauso viel da. Es ist nur nicht hin und her verschoben worden. Und das finde ich, das ist so ein, das muss man sich mal in seinem Kopf mal wirklich versuchen vorzustellen, dass unser System dann zusammenbricht, wenn wir dieses Geld einfach nicht hin und her schieben. Dann bricht alles zusammen. Das ist schon irgendwie geil, ne? Weil das Geld an sich, die Summe ist ja da gewesen, immer. Ist ja keiner mit beiden Händen so hingegangen und hat so Geld rausgenommen. Nö, das war vorher, war da drin, das ist da immer noch drin. Das hat sich nur nicht, hat sich weniger bewegt.
Ja, also ich wollte aber nochmal sagen, also die Branche muss kreativ sein. Also solche Sachen gibt es jetzt. Und vielleicht, und ich bin mir sogar ziemlich sicher, gibt es noch so ein paar Ideen, auf die ist noch keiner gekommen.
Ja.
Aber vielleicht ist, fällt mir gerade noch ein Electricize Festival, die machen das auch so ähnlich. Die machen Camping. Und dann teilen die das so in Segmente ein.
Genau.
Und dann so in der Mitte ist eine Bühne, die ist so rund. Und das finde ich auch relativ smart. Also da gibt es jetzt anscheinend so ein ganz bisschen Bewegung. Vielleicht kann man da noch mehr erfinden.
Da muss ich sowas, das habe ich ja in die Gruppe auch gepostet, da musste ich kurz lachen, als ich so dieses die Beschreibung vom Elektro-Size gelesen habe, ne? Da stand dann so, ja, jetzt mit viel Platz und einzelnen Parzellen und man darf nicht hin und her laufen und es wird so ein bisschen, in der Mitte ist DJ mit Mucke und es wird so Freizeitveranstaltungen geben, so, weiß ich nicht, Volleyball spielen und so, und ich habe das so gelesen und dachte, boah, geil, das ist viel besser als ein normales Festival. Ich fand das,
ja, ja.
Ich fand das so voll cool. Das las sich so wie so Zeltlager mit DJ in der Mitte und geile, ja, Sommerstimmung. Ja.
Also im Prinzip ist das Konzept, dass bei Nature One immer auf dem Campingplatz zum Beispiel.
Ja,
ist.
Genau.
Also manche fahren ja auch wirklich tatsächlich zum Nature One hin, nur für den Campingplatz.
Ja, manche haben kein Ticket, das habe ich schon da.
Haben kein Ticket, genau. Also, weil da kommen immer Leute, die bauen dann privat da eine kleine Bühne auf und dann legen da den ganzen Tag DJs auf.
Ja.
Und das ist alles aber privat organisiert auf dem Campingplatz.
Genau.
Und du hast dieses Feeling einer Gemeinschaft und so. Und das kannst du ja vielleicht jetzt auch als Festival anbieten, weil Platz hast du ja in der Regel, großes Gelände.
Mhm.
Und
Geht auch
seit neuestem. Ne? Also ich glaube, bei uns in Niedersachsen seit gestern sind wieder Treffen mit mehr als 10 Leuten erlaubt oder irgendwie sowas. Oder 10 Leuten aus verschiedenen Familien, ich weiß gar nicht genau. Aber irgendwie, es lockert sich ja so ein bisschen, dass es auch erst gerade jetzt möglich geworden ist. Ne?
Tja. Ja, bin mal gespannt. Also ich denke auch, da werden jetzt so ein paar Sachen auch kommen, die vielleicht auch danach sogar bleiben. Also, das, weißt du, dass das so ist, dass die Leute so merken, ey, weißt du was, das ist eigentlich ganz geil, gar nicht so dicht gedrängt und
ja, da bin ich mir, also das wird sich zeigen. Ich glaube, viele Leute mögen das auch, ne? Also die jungen Leute wollen eng schwitzend im Club auf der Tanzfläche stehen und Moshpit machen.
Okay, komische junge
Leute. Wir sind natürlich ein bisschen raus aus dem Alter.
Nee, ich habe das immer schon gehasst. Ich bin alt geboren. Ich bin Amthor 2.
Ja.
Ich fand das schon immer kacke.
Ich wollte noch einen Aspekt kurz noch ansprechen. Das Problem, was die ganze Eventbranche ja auch hat, ist, die sind einfach schlecht organisiert. Ne? Also es gibt zu jeder Schlüsselindustrie gibt es einen Lobbyisten in Berlin, der hat einen eigenen hier so einen Key, so einen Schlüssel für den Bundestag und kann dann immer zu den Abgeordneten gehen und sagen, hier, wir brauchen das, wir wollen das. Ja. Ihr macht jetzt bitte das Gesetz, über der Text könnt ihr gleich übernehmen, damit wir hier 80.000 Arbeitsplätze sichern und so. Und das ist voll strange, weil die Eventbranche hat echt viele Arbeitsplätze, ne? Also das ist echt ein großer Milliardenmarkt.
Aber keine
Lobby.
Also
das ist zum Beispiel viel größer als die Bundesliga oder so, ne?
Ja.
Und aber ist super schlecht organisiert. Es gibt da irgendwie den BVI oder so, diesen oder BDI, ich weiß noch nicht mal, wie die heißen. Ja. So ein Berufsverband für Disc-Jockeys. Aber also das ist ja keine, also
woran liegt das so? Ist das so
keine Lobby.
Ja, ja, aber warum hat man sich schlecht organisiert? Weil, keine Ahnung. Also ich hatte, meine Erfahrung tatsächlich ist, jetzt mache ich mir keine Freunde, aber so als ich auch früher so in Clubs mal aufgelegt habe, ich habe immer gedacht, das sind echt finstere Gestalten teilweise. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand, das war immer alles eine sehr unprofessionelle, das wirkte für mich alles immer sehr unprofessionell. Von der Bezahlung, von, also weißt du, alles hier immer so, ja, machst du auch Bar und hier und irgendwie im Hinterzimmer und irgendwie nach dem Gig sollst
viel,
du da...
Sau viel Schwarzarbeit und so.
Schwarzarbeit, dann irgendwie auch immer viel, so, du machst Geschäft, während du gleichzeitig säufst, weißt du. Ich fand immer, das hatte so mafiöse Strukturen für mich.
Ja, also nach Gastro, ne?
Ja, und da habe ich so, genau, so, da habe ich mal gedacht, ja, nee, also erstens wollte ich hier nicht bleiben. Also fand ich nicht attraktiv, da zu arbeiten. Und vielleicht ist das auch mit ein Faktor, warum da natürlich irgendwann auch so ein bisschen Strukturen fehlen, ne? Weil da keiner sich hinsetzt und dann mal sagt, so in seinem Büro sitzt und dann sagt, so, jetzt fassen wir mal hier uns zusammen und machen mal irgendwie, ne, Interessensverbund. Also ein paar versuchen das immer, aber es ziehen ja anscheinend nicht genügend mit. Ne?
Ja, vielleicht kommt das ja. Also vielleicht kommt das für die, also für die Clubs gibt es ja sowas, ne? Irgendwie die DEHOGA oder so, das ist ja schon mal ein bisschen was. Aber also ich höre gar nichts von denen eigentlich jetzt zurzeit in der Krise. Ne? Ich habe irgendwie keine News gelesen von der DEHOGA, dass die irgendwas gemacht haben. Mag sein, dass sie was gemacht haben, ist bei mir nicht angekommen. So, und DJs, es gibt diesen Bundesverband für DJs, ja. aber ganz offensichtlich eine sehr schwache Gewerkschaft, ja, wenn man das als Gewerkschaft bezeichnen will, da müsste mal mehr kommen irgendwie. Also du müsstest vielleicht tatsächlich die ganzen Berufs-DJs alle mal organisieren. Also das heißt, dass die irgendwie dann 1% ihres Bruttojahresumsatzes abführen an diese Gewerkschaft, ne? Mhm. Und dass die daraus finanziert wird. Und dann ein bisschen mehr Power kriegt, ein bisschen mehr Einfluss kriegt oder so.
Aber dann vielleicht spielt das auch wieder dann so mit rein, dass ich meine, auch mein Gefühl war auch so, dass da unglaublich krasse Konkurrenz herrscht. Und wenn du jetzt schon sowas sagst wie die richtig guten DJs, die am Start sind jetzt, was Jobs anbelangt und so, zahlt man diesen da ein, damit wir das organisieren können, könnte mir schon wieder vorstellen, dass viele dann so denken, hä, wieso, bei mir läuft doch, mache ich nicht.
Klar. Also dann ist es, aber dann ist es so, dann ist die Branche auch selber schuld am Ende. Ne?
Ja, eben, ja, also darauf will ich ja hinaus. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus komische Leute arbeiten da, viel egoistisches Denken und dann entsteht natürlich keine große Lobby.
Ja klar, also es gibt super viele Branchen, die haben keine Lobbys. Ne? Also ich bin mir sicher, die Berufspool-Billard-Spieler haben auch keine Gewerkschaft. Ja. Also ist einfach so.
Ja. Ja.
So. Gut. Ja, das war mein großes, langes Thema. Okay. Hashtag Night of the Light 2020. Ja. Trotzdem eine gute Aktion. Also ich bin positiv überrascht. Jetzt
schon,
aber weiter so. Ja, also es bringt jetzt nicht. Das müsstet ihr irgendwie jeden Samstagabend machen eigentlich. Und ihr müsst dann auch den Bundestag rot anstrahlen und so. Also du musst in die Nachrichten von CNN kommen und in der New York Times auf der Titelseite stehen. Dann fängst du an, langsam Sachen zu bewegen. Und das funktioniert nur, wenn du Großes machst.
Ja.
War jetzt aber schon mal ein First Step, fand ich gut. Daumen hoch. Ja.
Fand ich gut? Hat mir gut gefallen. Ja. So, ich möchte mit dir, ich hatte das bei Instagram schon mal gemacht, mit einem Video, ich möchte nochmal weiter über das Thema Fleisch, Tönnies und Politik reden.
Ja.
Ich habe da ja, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, ich habe da ein Video gemacht, wo ich mal gesagt habe, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Ich finde es sehr, sehr komisch, dass wir seit Jahren die Verantwortung der Fleischproduktion beim Konsumenten suchen. Also es heißt immer, ja, der Konsument will ja das Billigfleisch, ne? Er ist schuld, dass es Massentierhaltung gibt, der Konsument ist schuld, dass es schlechte Tierhaltung gibt, also dass es hier Stallhaltung und übelste Tierquälerei eigentlich gibt. Das ist alles der Konsument schuld, weil er ja das billige Fleisch kauft. Ne? Und ich habe jetzt mal wirklich gesagt, mir geht diese Begründung, finde ich, sowas von bescheuert.
Ja.
Das ist wirklich eine Frechheit. Und das Krasse ist, das funktioniert ja so weit, dass man die Menschen schon gebracht hat, dass die das glauben, dass die sich gegenseitig angreifen. Also dann kommt der Bio-Fleischesser oder der Veganer und dann heißt es, ja, du kaufst das Billigfleisch, du bist schuld. Und da fasse ich mir nur noch an den Kopf. Wir haben es dazu bringen, wir sind dazu übergegangen, dass im Prinzip wir sagen, der Konsument, der von der Produktion vom Fleisch nichts mitbekommt, der von der Fleischerei nichts mitbekommt, der weiß das alles nicht. Der ist mit seinem Kauf dafür verantwortlich, wie das abläuft. Das ist total absurd, wenn du mich fragst.
Ja.
Vor allem,
diese Woche hat unser Bundeslandwirtschaftsminister Klöckner hat dann getwittert, Fleisch sei viel zu billig, das muss geändert werden.
Ach,
hat sie
was.
Sich ein Eigentor mit Anlauf natürlich gemacht, weil sie ist ja die Person eigentlich, die dafür verantwortlich ist, dass das Fleisch so. Also ganz offensichtlich hat sie das nicht so richtig gecheckt und das ist super seltsam. Da gab es auch einen riesen Shitstorm auf Twitter, haben die Leute gleich gepostet darunter.
Also,
ja, ich kenne da jemanden, der da was machen könnte, Frau Klöckner, Sie.
Ja, also ich finde das krass. Also mir haben dann auch Leute geschrieben, so, ja, nee, der Konsument ist verantwortlich und so, man muss doch mal selber überlegen. Und das finde ich so krass, das hat man den Leuten so eingeimpft, dass sie wirklich glauben, man könne über den Preis das beeinflussen, was natürlich totaler Humbug ist, weil ich kann auch das teuerste Fleisch kaufen, das garantiert ja immer noch nichts. Also nichts.
Das geht nur über Richtlinien und Gesetze eigentlich.
Und du musst es dann kontrollieren, eiskalt. Und wenn du das kontrollierst mit unangekündigten Tests und Prüfungen,
und dann
kommt raus, da ist was schiefgelaufen, ja, dann kriegt der Fleischbetrieb seine Lizenz entzogen und hat keinen Umsatz mehr. Fertig, aus. Also das kann doch nicht der Konsument bestimmen.
Sinan, ich muss mal eben hier einen kurzen Einschub machen. Das wollte ich mit dir als Thema mal besprechen in einer der nächsten Folgen. Überall, also meine Beobachtung ist, überall, wo Dinge passieren, die nicht kontrolliert werden, ja,
ja.
Da ist es eine Wahrscheinlichkeit von 1, also 100%, dass das aus dem Ruder läuft.
Ja, klar.
Also FIFA, ja.
Ja.
Die Polizei in Deutschland wird auch nicht großartig kontrolliert. So, also Verfassungsschutz, also die werden zwar irgendwo kontrolliert, so auf dem Papier, aber de facto nicht wirklich. Ne?
Ja.
Kommt immer wieder zu Rechtsbrüchen und Verstößen. Und Fleischindustrie, habe ich das Gefühl auch,
ja.
Die konnten da so machen, was sie wollten und wursteln. Und wurde auch nie genau hingeguckt und so, ja. Was da so in der Wurst drin ist. Ja. Und einfach, um die Wurst nochmal 5 Cent günstiger zu machen, wurde da noch mehr so
Knochenpappe reingeschmissen. Genau, aber das ist nicht der Konsument schuld. Das ist total geil.
Der Konsument ist da nicht schuld.
Nee.
Das müssen Gesetze und dann muss kontrolliert werden. Also du musst einfach zum Beispiel sagen, nee, in so Fleischprodukten dürfen keine tierischen Abfälle. Also die alles, was nachher übrig bleibt von so einem ausgeschlachteten Tier, wird nochmal durch einen Wolf gejagt und dann nochmal dazu als zusätzliche Pampe in die Mortadella gekippt, damit das mehr Gewicht hat und kannst du dann noch mit mehr Marge verkaufen. Sowas müsste alles verboten werden.
Ja, also vor allem hier so Antibiotika im Fleisch und so. Ne? Das hörst du immer wieder. Dann musst du.
Aber weißt du, warum das nicht passiert? Weil die Fleischlobby extrem mächtig ist.
Ja,
also die ganzen Landwirte.
Genau, und die ist mächtig. Und jetzt, deswegen können wir mal bitte einfach ein für alle Mal aufhören, dass wir uns Konsumenten uns gegenseitig ankacken dafür, wer was kauft und dann sagt, du bist schuld. Und dann, wo ich dann auch mittlerweile zu viel bekomme, ist, dann kriege ich von irgendwelchen elitären Spackos gesagt, also ich kaufe mein Fleisch jetzt immer im Biohof, der im Übrigen immer nur mittwochs von 9 bis 13 Uhr offen hat, aber ist gar kein Problem, weil ich bin ja im Homeoffice oder kann mir eh frei nehmen und dann gehe ich da halt hin, dann kaufe ich das Fleisch, ich bin ein viel besserer Mensch. Und du denkst so, ja, das ist ja schön für dich, du Vollidiot, aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, einer geht ganz normal einkaufen, geht beim Aldi, Lidl, was weiß ich, Netto, geht er einkaufen. Und legt sich das Stück Fleisch in seinen Einkaufswagen. Und das ist auch sein Recht, das zu tun. Du kannst nicht sagen so, ja, sei mal irgendwie ein besserer Mensch und nimm dir Mittwochvormittag frei, damit du in den Biohof gehen kannst. Das ist doch völlig absurd.
Das ist völlig absurd. Du kannst doch nicht mal von dem Kunden verlangen, genau über die Prozesse Bescheid zu wissen.
Total.
Wie so eine Wurst oder wie so ein Preis letztendlich dann von so einem Fleischprodukt entsteht. Das ist einfach viel zu viel verlangt. Da muss einfach der Gesetzgeber sagen, hier sind die Regeln. Und da müsst ihr dran halten. Das Problem ist jetzt nur, wenn so Leute wie Tönnies irgendwie im Jahr 140.000 Euro an die Regierung spenden, ja, also de facto
passiert. Ja, dann machen passiert, die nichts, ja.
Dann, also das ganze System ist schon scheiße.
Die heißen Eisen packst du dann nicht an. So, deswegen sage ich, deswegen habe ich das Video gemacht und ich war verwundert wieder, wie viel Kritik ich bekommen habe, ne, weil die Leute tatsächlich so krass in ihrem Film sind, wir wären alle dafür verantwortlich. Ich sage ganz provokativ, Leute, ihr seid nicht verantwortlich. Ihr seid nicht verantwortlich. Also ich finde es okay, wenn man die Verantwortung übernimmt für etwas, wo man sehen und fühlen kann, dass man die Verantwortung trägt, ja? Ich habe heute nochmal so ein Beispiel gehabt. Ich habe ja heute Morgen so eine Packung Schinken, hatte ich in der Hand, ne? Ich habe mal geguckt, auf dieser Packung Schinken steht nichts drauf, keine Haltungsform. Ich kann nichts erkennen. Ich weiß nicht, woher das Fleisch kommt. Ich weiß nicht, wie der Stall aussieht. Ich kann das alles nicht sehen. Aber gleichzeitig soll ich verantwortlich dafür sein, wie das Tier gehalten wird. Das ist total bekloppt. Also, es liegt nicht in meiner Hand. Und auch jetzt, das hat ja die Klöckner, glaube ich, auch eingeführt, diese Haltungsform 1 bis 4 steht ja auf manchen Fleischpackungen jetzt drauf, ne? So.
Das ist auch freiwillig, glaube ich, sogar.
Ja, keine Ahnung, ist irgendein Humbug. Aber selbst wenn, da oute ich mich jetzt auch mal und sage, also 1 bis 4, 1 ist im Übrigen schlecht, 4 ist gut, das muss man ja auch erstmal wissen. Selbst wenn, da steht eine Zahl, da steht eine 1. Also ich nenne mich emotionales Monster, aber ich fühle, wenn da eine 1 steht, fühle ich nichts. Also ich fühle, ich spüre da nichts.
Ich kann dir genau sagen, das ist ohne Witz, das wird so gemacht, ja okay, wir müssen da jetzt so eine Zahlencode müssen wir jetzt einführen. Und dann kommt der Lobbyist so und der baut das so, dass die 1, also die beste Zahl ja eigentlich in der Schule ist die Note 1, die beste Zahl, aber das wird die schlechteste für die Bewertung intern. Einfach um die Leute wieder ein bisschen zu verdienen. Die versuchen alles, das noch so zu drehen und zu machen, dass das
kacke ist. Und dann habe ich schon noch recherchiert und dann hieß es, man hätte ja nicht eins das Beste machen können, weil es kann ja sein, dass noch mal was Besseres kommt. Ne? Also, das, ja, also, dass du noch eine bessere Haltungsform machst. Und dann, was machst du dann? Machst du dann 0, minus, also willst du das nach oben hin? Willst du es ja verbessern können? So. Aber das ist natürlich trotzdem ein Scheißargument, weil, wenn du es so haben willst, dann mach Smileys drauf. Denn das erkennt wenigstens einen ein bisschen, ja, also ein trauriger
Smiley. Manchmal so Ampeln macht man bei manchen Produkten.
Genau, also eine Ampel aber ist schon mal...
Das ist schon mal dasselbe Problem, ne? Ja. Grüner als grün geht halt auch nicht.
Geht auch nicht, aber bei Ampel hast du wenigstens so rot, ist suggeriert zumindest so ein bisschen. Aber ich möchte mal davon weg, was ist denn das auch für eine scheiß Idee zu sagen, ey komm, wir machen da so ein paar Zahlen drauf. Und dann soll halt der scheiß Kunde das entscheiden, ob wir das Tier quälen oder nicht. Mit einer Zahl! Also, wer kriegt, also ich kriege es nicht hin. Ich kriege diese emotionale Verknüpfung von einer Zahl und Tierleid. Das kannst du mir in 1000 Dokus zeigen. Ich kriege das nicht hin. Wenn da eine 1 steht und ich sehe ein leckeres Stück Fleisch, dann sehe ich das leckere Stück Fleisch. Ja. Und selbst wenn, es bedarf sehr viel, dass ich so sage.
So, also, Sina, eigentlich ist es doch erstmal auf den ersten Blick ein No-Brainer. Normalerweise, also wenn ich König von Deutschland wäre, müsstest du nur Fleisch erlauben, das immer grün ist.
Punkt.
Also immer, genau.
Ende der Diskussion, ja.
Ende. Es gibt gar kein Rot oder Gelb. Genau. Das ist ein, müsste verboten sein. Es gibt nur Grün.
Ja. So, das ist total geil. Du machst irgendwas, was echt so moralisch hochfragwürdig ist, lässt es aber zu und machst dann irgendwie so Zahlen 1 bis 5 auf die Packung, auf die Rückseite oder so und dann lässt du so die Leute entscheiden. Also.
Ja, also dann kommt natürlich das Gegenargument. Ja, dann kann sich der Hartz-IV-Empfänger keine Salami mehr leisten, ne?
Ja. Ich kann mir im Übrigen auch kein Kaviar leisten. Und jetzt?
Ich kann mir auch kein Porsche leisten. Ja,
ich verstehe gar nicht, dass. Also, das ist schon so der größte Unfug überhaupt, dass das Fleisch ein angebliches Grundnahrungsmittel ist, was sich jeder jeden Tag leisten können muss.
Wieso, hat Armin Laschet doch gesagt diese Woche.
Ja, Idiot.
Tönnies ist systemrelevant.
Ja, Idiot. Richtiger Idiot.
Ach so hat er das gesagt, weil er 120.000 Euro im Jahr kriegt. So, jetzt,
Das Argument ist so doof. Dieses, dann kann sich der Arme ja kein Filet mehr leisten. Ja, ich kann mir auch kein Kaviar leisten. Gehe ich jetzt auf die Straße und sage, Kaviar für Hartz-IV-Empfänger oder was? Was ist denn das für eine Argumentation?
Ja, also der Punkt ist halt, du brauchst halt kein Fleisch, um zu überleben. Ne?
Nee, brauchst du einfach nicht. Und
brauchst nicht, das ist ein purer Luxus.
Ja, es ist ein Luxusprodukt. Und wenn man mal ein bisschen nachdenkt, ich bin ja gar kein Veganer, ich bin auch kein Vegetarier, aber mir ist doch völlig klar, wir töten ein Tier, damit ich es essen kann. Ich finde das schon okay, wenn das was kostet. Ich finde das schon okay, wenn das so viel kostet, dass ich sage, heute zur Feier des Tages gönne ich mir etwas, wo ich weiß, da ist ein Tier für gestorben, das hat eine Wertigkeit, das ist nicht einfach nur, ich kaufe mir 5 Würstchen, weil ich weiß ja nicht, wie viel Hunger ich habe, im Notfall schmeiße ich halt 2 weg. So. Das ist doch nicht geil. Also, und sowas lässt du doch nicht über den Markt regeln, weil das ist doch klar, wenn ich das billige Fleisch einfach in den Laden hänge, ja natürlich kaufen die Leute das. Die Leute sind, das ist so das Billigste überhaupt, die Leute dadurch zu catchen, weil das ist über Hunger, das ist so ein Grundbedürfnis, das ist so ein Urinstinkt von uns. Wir sehen Fleisch, es ist einfach zu haben, wir wollen es haben, wir kaufen es. Jetzt über den Umweg zu gehen und sagen, ja, aber überleg mal, was das für moralische Konsequenzen hat und guck mal, was, das ist doch völlig bescheuert.
Also, das ist völlig bescheuert, ja. Ja, das ganze System ist doch schlecht, ne? Also, weil diese Fleischproduktion, das ist halt ein Riesen-Business, weil die ganze Landwirtschaft hängt damit dran.
Ja.
Dann die weiterverarbeitende Industrie hängt da dran. Und deswegen ist das ein Riesending. Und die können eigentlich, da kannst du, gebe ich auch zu, also bestimmt hast du es als Landwirtschaftsminister nicht leicht, da irgendwie Gesetze mal durchzusetzen, die gegen diese große Gruppe gehen. Ja? Aber im Prinzip bist du als Landwirtschaftsminister
dafür
nicht der Vertreter von den Bauern und von den Fabriken, sondern von der Bevölkerung. Ne?
Ja.
Du hast ja auch einen Amtseid geschworen, dass du im Sinne der Bevölkerung handelst. Und da hat man manchmal das Gefühl, dass da nicht richtig abgewogen wird. So, ne?
Und weißt du, was mir manchmal tatsächlich, also ich will gar nicht so sehr auf Regierung schimpfen, weil das immer ein bisschen billig ist, aber an der Stelle muss ich mal wirklich sagen, mir fehlt ein Politiker, der mal wirklich sich hinstellt und sagt, wisst ihr was, ich werde das mit dem Fleisch jetzt mal in Angriff nehmen. Ich will nicht mehr, dass wir so großes Tierleid haben und ich möchte, dass wir weniger Umweltbelastung durch Tierproduktion haben. Und dann stellt er sich da hin und sagt, und ich weiß, Fleisch wird teurer, Und dann sagt er, und ich weiß, ich mache mir damit jetzt nicht nur Freunde und vielleicht werden manche mich deswegen nicht mehr wählen, aber ich halte das für moralisch notwendig, dass wir das machen. Ich halte das für umweltpolitisch notwendig, dass wir das machen. Und ich mache das jetzt und ich setze das jetzt durch. Also ich finde, man kann auch mal sich hinstellen und für eine Sache progressiv werben und sagen, ich mache das jetzt. Und nicht ja, immer so, weil diese Haltungsformtabelle 1 bis 4, das ist ein beschissener Kompromiss, der keinem was bringt, ne? Also das ist so, wir haben, ja, jetzt irgendwie, wir haben jetzt irgendwas gemacht, alle sind jetzt so, ja komm, da ist jetzt halt irgendwas so, aber das ändert gar nichts.
Nee, das System ist aber noch, also das ist noch viel komplexer alles, ne? Also wenn wir jetzt hier in Deutschland solche Gesetze machten, dass wir nur noch grünes Fleisch haben, also grüne auf der Ampel, ja?
Ja, dann gehe ich weiß, Fleischimporte dann.
Sind das genau, Problem. Es wird viel teurer in Deutschland und dann wird das Fleisch einfach importiert, dann kommt das Steak aus Südamerika demnächst.
Ja, aber dann
dort werden noch mehr Wälder abgeholzt, weil die Tiere Fläche brauchen. Ja. Und hier in Deutschland gehen gleichzeitig Bauern kaputt und so. Also okay, das System ist...
Ich muss mal hier einmal...
Mähst du da Rasen nebenbei, Simon, beim Podcast? Nee,
das macht der Hausmeister. Ich muss mal gerade das Fenster schließen. Moment.
Also das System ist halt ultra komplex, ne? Wenn du an der einen Seite was verschiebst, dann hat das Auswirkungen auf der anderen Seite. Aber ich bin mir sicher, man kann das irgendwie versuchen zu lösen. Also da muss es einen besseren Weg geben als jetzt.
Ja, also ich verstehe das ja auch, ne? Dann machst du das und dann beschweren sich die Bauern, dann wird das Fleisch nicht gekauft, dann landet ganz viel von dem importierten Fleisch. Aber dann muss man halt gucken. Also es kann ja nicht sein, dass wir dann immer deswegen den beschissenen Weg gehen. Und wenn man dann halt sagt, ja, in Deutschland darf das und das Fleisch nicht verkauft werden. Ja, ich weiß, dann fahren die Leute wahrscheinlich, fangen die an und fahren an der Grenze kurz rüber, um dann in Luxemburg das Billigfleisch zu kaufen oder so ein Scheiß, ja. Aber irgendwo müssen wir doch mal anfangen. Also,
ja.
Ja. Es ist frustrierend teilweise. Also,
ja, frustrierend. Also da, wo wir jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, ist es frustrierend, ja.
Ja, und wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Konsument ist schuld und wir müssen jetzt den Konsumenten dazu bringen, ne? Das ist ja so diese romantische Wunschvorstellung eigentlich der Leute, dass sie so sagen, hey, wir müssen nur alle dazu bringen, dass sie beim Bioladen das halt kaufen und dann gibt es dieses Tönnies ja gar nicht mehr. Das ist eine naive Wunschvorstellung, mehr leider nicht. Das ist halt nicht realistisch.
Ja, nee, ist nicht realistisch.
Ich kenne einen, der war mal Vegetarier, ja. So, jetzt zu Grill-Events grillt er wieder. Vorgestern kam der zum Grill-Event, hatte ein T-Bone-Steak dabei, Haltungsklasse 1. Ich habe ihn nicht drauf angesprochen, aber das musst du dir mal vorstellen. Einer, der mal ehemalig Vegetarier war, kauft Haltungsklasse 1. Ich glaube, der hat das einfach auch gar nicht auf dem Schirm.
Ja, genau, der hat es nicht auf dem Schirm, ja.
Ja, aber...
Also ich weiß nicht genau, ich gehe ja auch nicht in, also ein Fortschritt ist ja schon mal, wenn du zum Fleischer gehst, ne? Oder wenn du zum Beispiel zur Fleischertheke gehst in deinem großen
Supermarkt. Nee, habe ich jetzt auch gehört, dass das gar nichts bringt. So. An der Theke heißt, sagen die, steht einfach gar nicht dran, was es ist. Kann sein, dass du an der Theke auch...
Ja, ich wollte dann sagen, ich kann ja auch dann, also wenn ich dann bestelle, ich hätte gerne ein Steak Haltungsklasse 4.
Ja.
Dann guckt mich die Mitarbeiterin bestimmt schief an.
Ja.
Ja, das kommt alles hier vom Bauern.
Ja.
So, die weiß das wahrscheinlich auch nicht so genau.
Nee, das ist gar nicht gekennzeichnet
in
der Theke. Das ist total bescheuert. Ja. Und dann stehst du da im Supermarkt und der ist so, ja warte mal, kaufe ich jetzt Bio? Kaufe ich jetzt Haltungsform 4 abgepackt oder kaufe ich jetzt an der Theke? Und dann denke ich mir irgendwann so, ey, sag mal Leute, ist das mein Job? Das kann doch nicht wahr sein.
Nee, kann nicht wahr sein.
Ja, ganz, ganz merkwürdig. Also, tja.
Ja.
Ja, so mein kleines Hassthema. So.
Nee, das ist ein Riesenthema. Gutes Thema, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Sinan.
Ja.
Ich habe wir haben es jetzt 11:07 und ich habe um 12 Uhr ein wichtiges Telefongespräch, das ich führen muss. Mhm. Und ich würde gerne an dieser Stelle
mit Herrn Laschet.
Ich musste. Und Frau Klöckner an der
Telefonkonferenz. Ja, heute musst du den mal hier. Heute mal einen Einlauf verpasst. Ah. Leute, was ist da los?
Ja, und danach muss ich noch hier Andi Scheuer, unseren Partyminister, anrufen. Und das mal eben mit der Eventbranche regeln, dass er wieder hier das Rad am Laufen kommt. Ja. Nee, ich würde jetzt gerne hier Feiern machen heute schon, obwohl wir nur zwei Themen, aber die haben wir auch ausführlich besprochen.
Ja,
Die hatten Gewicht für vier Themen, das finde ich auch. Und dann melden wir uns zur Premium-Folge natürlich wieder.
Ja.
Die gibt es morgen. Und allen anderen sagen wir, habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ja,
macht's gut. Tschüss. Ciao.